Ich lese uns den Predigttext. Als Jesus im Tempel lehrte, fragte er seine Zuhörer, wie kommen eigentlich die Schriftgelehrten dazu, zu sagen, der Messias sei der Sohn Davids? David selbst hat doch, geleitet vom Heiligen Geist, gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unter deine Füße gelegt habe. Der Messias wird also von David Herr genannt. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Die Menschen kamen in großer Zahl und hörten Jesus gern zu. Unter anderem sagte er, als er sie lehrte, hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie gehen mit Vorliebe in langen Gewändern einher und erwarten, dass man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. In den Synagogen nehmen sie die vordersten Sitze für sich in Anspruch und bei Festessen die Ehrenplätze. Sie verschlingen den Besitz der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Darum erwartet sie ein besonders hartes Urteil. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa einem Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte.
Guten Morgen. Mein Leben und meine Einstellung zu meinem Geld. Toni hat letzte Woche unsere neue aktuelle Predigtserie angefangen mit dem Thema Mein Leben und. Das ist der Titel unserer Serie, Mein Leben und. Und da werden einige Sachen kommen, was hat mein Leben und meine Prioritäten und meine Finanzen und das alles. Darum wird es in den nächsten Wochen gehen und das hat ganz viel zu tun mit unserer mittendrin Vision 2020. Und der Kernsatz aus der Predigt von letzter Woche war, wenn du Jesus hast, hast du alles, was du brauchst und wenn du alles hast, was du brauchst, kannst du auch großzügig sein. Ich glaube, über den Satz nachzudenken, das braucht Wochen. Den könnt ihr auf der Homepage finden und könnt einfach weiter drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, wie eigentlich so eine Predigt entsteht. Wahrscheinlich nicht, vielleicht auch doch. Vor einigen Wochen haben Toni und ich und im Leitungsteam haben wir überlegt, was ist für diese Phase, in der wir jetzt als Kirche gerade sind, was ist für uns jetzt dran? Und dann haben wir gebetet und irgendwann Themen gefunden, Bibeltexte dazu gesucht und diese Serie festgelegt und dann die Termine verteilt. Und geistlich, wie ich bin und theologisch gebildet, wie ich bin, dachte ich mir damals, dieser Text von der armen Witwe, also der letzte Abschnitt von dem, was Nathan uns gerade vorgelesen hat, das könnte der ideale Text sein, um die zweite Predigt zum Thema Finanzen zu halten. Ideal, um dieses Tabuthema Geld mal in eine Kirche zu bringen. Der ist irgendwie berührend und gleichzeitig sehr herausfordernd. Sie setzt genau das um, was Toni letzte Woche gepredigt hat, als wäre sie hier gewesen. Sie ist an ihre Schmerzgrenze gegangen. Sie hat mehr gegeben als notwendig, mehr als gefordert. Sie ist über ihre Grenze hinausgegangen. Sie hatte eine vorbildliche Einstellung. Wenn das alle so machen würden, dann. So waren meine Gedanken. Wenn wir diese 100% anstreben, dann erreichen wir vielleicht die 10%, die gut wären. Und wenn alle von uns doch diesem biblischen Prinzip vom Zehnten, der im Alten Testament vorkommt, gebt 10% von eurem Einkommen, von allem Ertrag an Gott. Wenn das alle machen würden, dann würden wir unser Monatsziel, 5.000 Euro aus den eigenen Reihen zu bekommen, ohne Probleme erreichen. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ab montags nach diesen beiden Predigten die Spenden nach oben gehen und die Daueraufträge nur so kommen und wie ich beim nächsten Pastorentreffen davon erzählen kann, was hier passiert ist und wie ihr euch gegenseitig ermutigt über eure guten Erfahrungen eurer Großzügigkeit und wie wir uns gegenseitig das erzählen und uns auf die Schulter klopfen. Und dann habe ich gemerkt, wie wichtig für mich dieser Text unmittelbar vor diesem Text von der armen Witwe ist, den wir auch gerade gehört haben. Was ich nämlich gerne wollte, ist, dass ich so bin und dass ihr so seid wie die arme Witwe. Ich wollte das aber mit der Einstellung der Schriftgelehrten, die Jesus knallhart verurteilt. Und ich habe gemerkt, das passt irgendwie nicht zusammen. Und dann ist das passiert, was im Idealfall immer passiert, wenn wir uns wirklich ernsthaft mit einem Bibeltext auseinandersetzen, mit Gottes Wort beschäftigen. Ich habe mich gefragt, ob das, was ich im Kopf hatte, wirklich das ist, was der Text sagt, oder ob ich nicht eigentlich das sagen will, was ich sagen will und diesen Text gebrauche, um das, was ich sagen will, zu unterstützen. Und dieser Text muss eigentlich herhalten für was ganz anderes. Und damit habe ich letzte Woche gerungen. Und das ist Teil einer Predigtvorbereitung. Und ich habe viel gebetet und habe mit dem Text, ich habe den in zig Übersetzungen gelesen, sogar mal wieder in den griechischen Text geguckt. Und ich musste dann im Laufe der Woche sowohl den Zielgedanken, den ich vorher hatte, als auch das Thema, was ich schon kommuniziert hatte, als auch vieles von dem, was ich im Kopf hatte, total verwerfen. Einfach loslassen. Und ich hatte das Gefühl, als das passiert ist, hatte Gott die Möglichkeit, zu mir zu sprechen durch diesen Text. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der über Geld nicht gesprochen wurde. Ich hatte keine Ahnung, was meine Eltern verdient haben. Ich habe auch keine Ahnung, was meine Eltern gespendet haben. Ich gehe davon aus, dass sie gespendet haben, aber ich weiß weder wie viel noch wohin. Und ich kann mich an einen Satz erinnern, ich habe den, glaube ich, vor einigen Wochen schon mal erwähnt, und der hat sich mir so eingebrannt von meinem Papa, der immer gesagt hat, lieber reich und gesund als arm und krank. Das ist ein ziemlich krasser Satz. Das ist das, was ich irgendwie so zum Thema Finanzen von zu Hause, das ist das, wenn mich jemand fragen würde, was weißt du über Finanzen, dann ist es der Satz, der mir diese Woche gekommen ist. Lieber reich und gesund als arm und krank. Da steckte, der sollte witzig sein, glaube ich. Und deshalb war es für mich auch sehr, sehr lange sehr befremdlich, wie offen und wie offensiv und wie transparent Jesus und die Bibel mit dem Thema Geld und mit vielen anderen Tabuthemen umgehen. Und wie sehr Jesus dieses Thema und viele andere Tabuthemen unmittelbar mit dem persönlichen geistlichen Leben verknüpft. Und das ist der Grund, warum wir in den Programmheften immer den aktuellen Spendenstand bei mittendrin auch kommunizieren wollen. Wir wollen gerne Transparenz hier reinbringen. Was sagt der Text? Zeitlich befinden wir uns hier ziemlich am Ende der Dienstzeit von Jesus. Nach Jesus wurde die Zeitrechnung verändert, ungefähr Jahr 0. Er wurde Anfang 30, ist dann gestorben. Also wir befinden uns hier ungefähr im Jahr 30, 33 nach Christus. Und Jesus war 3 Jahre ungefähr aktiv. Vorher aus der Zeit wissen wir nicht viel. Wir wissen viel über seine Geburt und ein bisschen was über die Kindheit. Dann ganz viel, wo wir gar nichts wissen. Und dann die letzten 3 Jahre, wo er aktiv war. Also zeitlich befinden wir uns hier ganz am Ende seiner Dienstzeit und damit auch ziemlich am Ende von seiner Lebenszeit. Und Jesus ist nach Jerusalem gekommen. Markus berichtet in seiner Geschichte vom Leben Jesu davon. Er ist nach Jerusalem gekommen und Jesus weiß, dieses Mal nach Jerusalem kommen ist das letzte Mal, dass ich nach Jerusalem komme. Er wusste, er ist auf dem Weg zu seiner Kreuzigung. Jesus weiß, es kommen jetzt nur noch Salbung, Abendmahl, Verrat, Festnahme, Verhör, Tod. Und das gesamte Kapitel 12 von Markus, aus dem wir gerade diese Verse gehört haben, berichtet von Diskussionen. Unterschiedliche Menschen beziehungsweise unterschiedliche Gruppen diskutieren hier mit Jesus über ihre Lieblingsthemen. Über Fragen, die ihnen für ihr Leben wichtig sind. Also da geht es um die Frage nach der Steuer. Da geht es um die Frage nach der Auferstehung der Toten, ob es das gibt oder nicht. Da geht es um die Frage, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Da geht es um die Frage, ob Jesus Gottes Sohn oder Davids Sohn ist. Es geht um das Verhalten der Schriftgelehrten und es ist ein bisschen wie ein Spiel, was Menschen hier mit Jesus spielen. Eigentlich wollten alle irgendwie Nachfolger von Jesus sein, aber alle bringen auch irgendwie unterschiedliche Gründe ein, um sich Jesus nicht so richtig unterordnen zu müssen. Und ich dachte, das ist interessant, das ist so ähnlich wie heute. Irgendwie prinzipiell Gott für wahr halten, Gott folgen und vielleicht Vertrauen schon, aber wie, er hat Anspruch auf meine Finanzen, wie, er hat Anspruch auf meine Zeit, wie, er möchte gerne mitreden bei meiner Arbeit, bei meinen Sorgen, bei meinen Beziehungen, bei meiner Sexualität, bei, das ist doch Privatsache, oder? Und diese Einordnung als Privatsache, die birgt die Gefahr in sich, dass sich jeder so seinen eigenen Jesus bastelt, wie er ihn gerne hätte und wie er sich gut anfühlt. Und dabei entfernen wir uns wahrscheinlich aber immer mehr von dem, der von sich sagt, ich möchte gerne Mitspracherecht in deinem Leben haben. Sogar noch mehr, ich möchte gerne die Kontrolle über dein Leben übernehmen und das ist der absolute Gewinn für dich. Wir hätten, glaube ich, gerne lieber einen Jesus, der keine Ansprüche stellt, sondern uns lieb hat. Und das hat er. Und wir hätten, glaube ich, gerne alle einen Jesus, der total stolz drauf ist, dass wir zu seinem Team gehören. Und das ist er. Das Problem bei den selbstgebastelten Gottesbildern ist, dass der Gott der Bibel uns als absolut perfekt, als absolut liebend, als absolut gerecht, als absolut geduldig, als absolut gnädig dargestellt wird. Und alles, was wir uns zurechtmachen, immer dahinter zurückbleibt. Das heißt, eigentlich immer ein Verlust für uns ist. Die Bibel sagt, es gibt einen Schöpfer und das Zusammenleben funktioniert einfach am besten, wenn wir die Bedienungsanleitung des Erfinders benutzen. Und schon immer, und das wird hier in diesem Text so deutlich, und ich glaube, das ist die Parallele zu heute auch, schon immer gibt es Menschen, die darauf sagen, was interessieren mich Gottes Maßstäbe? Ich bin für mein Leben verantwortlich. Ich treffe meine Entscheidungen. Damit hat Gott nichts zu tun. Und es gibt die, die auch in diesem Text vorkommen, die sagen, je mehr Gesetze, je mehr Gebote, je mehr mir gesagt wird, was ich machen soll, desto sicherer fühle ich mich, weil dann kann ich es Gott recht machen. Und hier haben wir dieses Individuelle und wir haben das Gesetzliche. Und die guckt Jesus hier an und mit denen unterhält er sich. 24 Stunden sind es noch bis zu seiner Gefangennahme. Es ist Mittwochnachmittag in Jerusalem. 48 Stunden vor der Kreuzigung von Jesus. Und Jesus weiß, es gibt nicht mehr viele Chancen, mich oder ihn lebend zu erleben, sich dafür zu entscheiden, ihm nachzufolgen. Und das ist der Moment, in dem wir jetzt den Einblick bekommen. Das ist der Moment, in dem Jesus zu seinen Zuhörern sagt, nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten, vor denen, die extrem darauf achten, penibel alle Gesetze einzuhalten und nehmt euch auch vor denen in Acht, die alles relativieren. Und dann sagt Jesus übertragen, ich bin ganz anders und meine Nachfolger sollen auch ganz anders sein. Und es ist schön zu wissen, dass Jesus deine und meine Zweifel und Fragen kennt. Er war ständig umringt in den 3 Jahren, aus denen wir ganz viel von ihm wissen, war er ständig umringt von Menschen, die gezweifelt haben, die ihm nicht vertrauen konnten, Menschen, die ihm nicht vertrauen wollten, Menschen, die gekämpft haben, Menschen, die mit dem Glauben gerungen haben und die Wahrheit finden wollten. Und Jesus nimmt das alles und nimmt diese Menschen sehr, sehr ernst. Und deswegen nutzt er auch hier diese Chance, sie nochmal herauszufordern, ihre persönliche Beziehung zu ihm zu überdenken. Und er macht das, indem er eine Frage aufwirft, mit der damals im jüdischen Kontext jeder was anfangen konnte. Er fragt in die Runde, wie kann es sein, dass Jesus der Messias, sagt er, also wie kann es sein, dass Jesus der Messias, also ich, sagt Jesus, gleichzeitig der Sohn Davids und der Herr Davids sein kann. Alle Juden damals haben einen Christus, einen Retter, einen Messias erwartet. Einen, der in Israel wieder für ganz klare Verhältnisse sorgen sollte. So wie damals, 1000 Jahre vorher, David, König David, der berühmte König. Und alle Propheten hatten vorhergesagt, dass dieser Messias, der Retter, ein Nachkomme von David sein sollte. Von David, diesem König. Also als Nachkomme sagte man damals, er würde ein Sohn Davids sein, ein Nachfahre. David selbst hat aber in einem Psalm, und dieses Psalmwort wird hier zitiert aus Psalm 110, diesen Messias als seinen Herrn bezeichnet. Sein Sohn und sein Herrn. Ein König würde niemals seinen Sohn als seinen Herrn bezeichnen. Wie passt das zusammen? Vielleicht klingt das für dich total irrelevant. Das ist für uns auch heute nicht mehr so die Frage, die uns total beschäftigt. Aber diese Frage enthält eine ganz, ganz, ganz wichtige Info, weil Jesus hier etwas über sich selbst sagt. David war ein König, der wichtigste König für die Israeliten, für die Juden. Und David als größter und wichtigster König hat ausschließlich Gott über sich anerkannt als Herrn. Und wenn David selbst, dieser wichtige König, mit seiner Aussage recht hat, dass der Messias sowohl sein Sohn als auch sein Herr ist und Jesus, der jetzt da steht, wirklich der Messias ist, dann ist Jesus Gott. Und das ist eine ganz wichtige Aussage, die hier versteckt in dieser Frage vorkommt. Wenn er wirklich der Messias ist, ein Nachfahre, und das lässt sich ganz genau nachvollziehen, dass er ein Sohn, ein Nachfahre von David ist, und er diesen Messias als seinen Herrn bezeichnet und David den einzigen, den er jemals als Herrn bezeichnet hat, Gott benutzt, dann heißt das, Jesus ist Gott. Und dann sagt er was ganz extrem Wichtiges. Jesus sagt nämlich zu seinen Zuhörern, ihr erwartet einen ausschließlich menschlichen Messias, einen menschlichen, einen politischen Herrscher. Ich habe gestern ein Interview gesehen mit Liverpool steht Kopf, weil unser Jürgen dort angekommen ist, Jürgen Klopp als neuer Trainer. Und ich habe gestern von einem BBC-Reporter die Aussage gehört, Jürgen Klopp wird hier als der Retter, der Messias erwartet und gefeiert. Ein Messias, der für 3 Jahre auftragt, Jesus hat auch 3 Jahre gedient, er kriegt 30 Millionen dafür. Das ist der große, einer der Unterschiede. Es gibt noch mehr Unterschiede. Und Jesus sagt hier, ihr wartet einen menschlichen Retter, einen menschlichen Messias. Aber das ist nicht das, was die Bibel meint. Die Bibel meint nämlich, spricht von einem göttlichen Sohn, der in der Linie von David als Nachkomme von David, Gott, der als Nachkomme von David Mensch wurde. Und ich stehe vor euch hier. Ein Retter, der nicht nur in Israel wieder für Ordnung sorgen sollte, sondern auf der ganzen Welt, nicht nur politisch, sondern die persönliche Schuld von jedem einzelnen Menschen tragen und in Ordnung bringen wollte. Und Jesus sagt hier, ihr alle habt diesen Filter im Kopf, der Jesus so macht und Gott für euch so macht, wie ihr ihn gerne hättet. Aber nur Jesus, der Messias, wie er in der Bibel beschrieben wird, kann halten, was er verspricht. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist, falls du an Jesus glaubst, also ein Persönlichkeitstyp, was es war, das dich dazu gebracht hat, Gott zu vertrauen, ihm zu folgen. Oder wenn du nicht glaubst, was etwas wäre, von dem du sagen würdest, wenn ich dieses oder jenes erleben würde, wenn ich das, das würde mich wirklich von der Existenz Gottes überzeugen. Sind es Argumente? Sind es bestimmte Gefühle? Sind es Wunder, die du erlebst? Was hast du im Kopf? Und Jesus sagt hier, glaubt nicht an Wunder, glaubt auch nicht an die Argumente, glaubt auch nicht an eure Gefühle, glaubt an mich, den Retter, der gleichzeitig der Sohn Davids und der Herr Davids ist. Gottes Sohn und Menschensohn. Ich habe schon so viele Gespräche mit Menschen über den Glauben gehabt, in denen mir Leute gesagt haben, weißt du was, die Argumente überzeugen mich nicht. Ich würde ja gerne glauben, aber mir fehlt das überzeugende Argument. Und ich glaube, auf das überzeugende Argument werden wir ewig warten. Weil Gott uns nicht versprochen hat, uns durch wasserdichte Argumente zu überzeugen, sondern durch einen wasserdichten Menschen, Jesus. Und das sagt er, deswegen hole ich so weit aus, das sagt er hier mitten in der Diskussion, sowohl mit den ganz Liberalen, die sagen, was habe ich mit Gott zu schaffen, als auch mit denen, die sagen, boah, je mehr Gesetze und je mehr ich es Gott recht machen kann, desto besser. Und beide Extreme, die eigentlich nicht zusammenpassen, versorgt Jesus nicht, pass auf, für euch habe ich diese Argumente und für euch habe ich diese Argumente, sondern er sagt zu der kompletten Bandbreite an Menschen, deutet er auf sich als Mensch, als Jesus, als Sohn Gottes, als Sohn Davids. Und dann kommt dieser komische Bruch in diesem Text, der scheinbar hier so gar nicht hinpasst und der irgendwie so gar nichts mit dem Anfang zu tun hat. Jesus wechselt nämlich seinen Sitzplatz, beobachtet diese Witwe, die hier erwähnt wird, und macht daraus eine ganz zentrale Lehreinheit für seine Jünger. Genau der Text, den ich im Kopf hatte, um über Finanzen zu predigen. Und wo ich gemerkt habe, der geht noch viel tiefer. Da steckt so viel drin. Was passiert hier? Was bedeutet es, dass Jesus das ist das Letzte, was wir von Jesus hören, als er zum letzten Mal zu seiner Lebzeit im Tempel ist. Die letzte Lehreinheit im Tempel ist das, was Jesus hier über diese Witwe sagt. Und Jesus redet zu den Menschen, die zweifeln und die Schwierigkeiten mit Glauben haben. Was will er uns durch diese Witwe sagen? Erstens glaube ich, dass wir hier eine ganze Menge über den Umgang mit Armen und Bedürftigen lernen können. Ich glaube, dass in diesem Text auch Antworten auf die Flüchtlingsfragen und die Flüchtlingsproblematik in der Politik zu finden ist. Antworten, nach denen die Politik händeringend sucht. Witwen waren damals die Ärmsten der Armen. Und Jesus verurteilt hier ziemlich scharf die Menschen, die sich auf ihre christlichen Grundwerte berufen, die lange Gebete reden und nichts tun. Jesus erinnert daran, dass Gott sich im gesamten Alten Testament mit den Armen und Schwachen identifiziert. Wenn ihr den Armen gebt, dann gebt ihr mir. Wenn ihr die Schwachen ablehnt, lehnt ihr mich ab. Wenn ihr sie ignoriert, ignoriert ihr mich, obwohl ihr euch auf mich beruft. Das ist heftiger Tobak. Denkt mal über die Flüchtlingsdiskussion aus dieser Perspektive nach. Alles, was ihr jemandem tut, tut ihr mir, sagt Gott. So sehr identifiziert sich Gott mit Schwachen und Bedürftigen und Armen. Das ist unglaublich. Diese Diskussion mit den Schriftgelehrten vorher muss an einer anderen Stelle im Tempel stattgefunden haben, weil die Witwen hatten dort keinen Zugang. Das heißt, Jesus hat jetzt den Ort gewechselt, hat sich hingesetzt und es ist im Tempelbezirk der sogenannte Vorhof der Frauen, wo er jetzt sitzt. Und dort standen 13 Schalen nebeneinander, in denen sowohl das geforderte Opfer, die vorgeschriebenen Opfer, als auch die freiwilligen Gaben eingesammelt wurden. Und diese Behälter waren oben eng und wurden nach unten immer größer. Und sie waren aus Metall und waren sortiert nach dem Wert der einzuwerfenden Münzen. Von ganz klein nach Gold. Und da sitzt Jesus, ich kann mir vorstellen, ein bisschen abseits und beobachtet, wie Menschen kommen und ihre Finanzen loswerden, spenden, dem Gesetz treu waren. Das, was gefordert war, haben sie dahin gebracht. Und freiwillige Opfer. Und viele Reiche kommen und geben große Summen, so steht es in dem Text. Und man sieht das an dem Gefäß, wo sie sich hinstellen. Und man hört das an den Blechgefäßen, an dem Sound, den die Geldstücke machen, die sie einwerfen. Und dann kommt diese arme Witwe. Und wir haben hier die viel gegeben haben. Stellt euch so eine Waage vor. Boah, die haben viel gegeben. Und dann kommt diese arme Witwe und schmeißt 2 Geldstücke ein, die man wahrscheinlich nicht mal hat fallen hören. Und sie geht zu diesem ersten Behälter und schmeißt diese Geldstücke ein und niemand hört was und wahrscheinlich ist es ihr total peinlich. Und was Jesus sagt hier ist, paff, die waren so viel schwerer. Die haben viel schwerer gewogen als alles, was die Reichen da reingeschmissen haben. Diese Münzen, wenn man das nachrechnet und man weiß sehr genau, was das war, die waren ungefähr ein 16. bis ein 20. von unserem Cent heute wert. Das war das, was sie eingeworfen hat. Und Jesus sieht, was sie macht und sagt, so Jünger, jetzt kommt mal her. Ich habe euch was ganz Wichtiges zu sagen. Ihre Gabe war am kleinsten, aber ihr Opfer war am größten. Sie hat alles gegeben, was sie zum Leben benötigt hat. Sie hat ihre Armut da reingeschmissen. Sie hat ihr ganzes Leben weggegeben. Wir wollen transparent sein, auf unserem Mittendrin-Kontoauszug vor 2 Wochen, glaube ich, war eine Spende von 10.000 Euro und eine Spende von 5 Euro vom Taschengeld von jemandem. Was wiegt schwerer? Ich glaube nicht, dass es an dem Betrag abzulesen ist, was schwerer wiegt. Was will Jesus uns hier sagen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr hört, es wäre toll, und wenn ihr 10% von eurem Einkommen für die Kirche gebt. Wow, was bleibt dann noch für mich? 90%. Nächste Frage ist häufig dann, ja, wäre wichtig für mich zu wissen, 10% von Brutto oder 10% von Netto? Willst du Gottes Bruttosegen oder willst du seinen Nettosegen? Kann ich von diesem Betrag meine Kirchensteuer, die ich vielleicht noch zahle, kann ich die davon abziehen? Ist das in Ordnung? Und ich glaube, Jesus sagt, wisst ihr was, das sind doch alles völlig die falschen Fragen. Ich glaube, vielleicht kann ich für 100% von uns sprechen, vielleicht auch nicht. Ich weiß, es gibt viele, die nicht viel Geld haben. Aber wenn wir nachher bei der Kollekte oder per Dauerauftrag was geben, müssen wir deswegen weniger essen? Fahren wir deswegen weniger in Urlaub, ehrlich gesagt? Kommen wir nächste Woche mit anderen Klamotten deswegen? Doch wohl eher nicht, oder? Weil wir aus unserem Überfluss geben. Wir geben von unserem Geld und diese Witwe hat alles gegeben. Sie hat ihre Existenz, ihre nächste Mahlzeit, ihre nächsten neuen Klamotten hier gespendet. Sie hat die Kontrolle aufgegeben und wir geben kontrolliert. Das ist der Unterschied. Wir spenden und ich spende und weiß, dass eigentlich danach alles ganz genauso weitergehen kann wie vorher auch. streicht das Wir. Ich gebe euch einen Blick in mein Spendenverhalten. Ich spende und weiß, ich hole mir nachher trotzdem Döner. Und ich kaufe mir trotzdem eine Jeans. Und wir fahren trotzdem in Urlaub. Warum bringt Jesus das genau hier an dieser Stelle? Warum ist das das Letzte, was er sagt im Tempel? Mitten in all den Diskussionen, wo Menschen mit ihren Lieblingsfragen kommen und von Jesus eine Antwort wollen. Weil Jesus sagt, vielleicht stellt ihr einfach die falschen Fragen. Weil es bei den Diskussionen und skeptischen Fragen Jesus gegenüber häufig nicht um Argumente geht, sondern um die Frage, sind wir bereit zu glauben, und das bedeutet, die Kontrolle aufzugeben. Ich glaube, es sind in den wenigsten Fällen intellektuelle Zweifel, die uns am Glauben hindern. Ich glaube, es ist in den meisten Fällen der fehlende Mut, wirklich die Kontrolle aufzugeben. Wir können nicht richtig vertrauen. Wir haben Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Und das sagt so viel aus über das, was wir wirklich über Gott denken. Ich traue meiner monatlichen Überweisung für mein Gehalt mehr zu als Gott. Das ist das, was mein Spendenverhalten aussagt. Und diejenigen, die sagen, das ist mein Leben und mit meinen Entscheidungen, da hat Gott nichts zu tun, die haben Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und all die, die genaue Anweisungen brauchen, genauso viel und alles gesetzlich geregelt, die haben auch Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und ich finde es faszinierend, wie unglaublich mutig diese arme Witwe war. Sie hat so viel Vertrauen zu Gott gehabt. Sie hat so viel gegeben, dass es gar nicht anders ging, als Gott zu vertrauen. Weil mehr hatte sie einfach nicht mehr. Und ihre Spende war eigentlich nur ein Indikator für ihre Beziehung zu Gott. Und das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum Glauben so schwer fällt. Wir haben Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und deswegen fällt Geben so schwer und deswegen fällt es so schwer, Schuld zuzugeben, deswegen fällt es so schwer, Versagen zuzugeben, weil ich Kontrolle aufgeben muss. Und deswegen fällt es so schwer, Fehler einzugestehen, weil ich Kontrolle aufgeben muss, weil ich gar nicht so toll bin, wie ich eigentlich wünsche, dass andere von mir denken, wie toll ich bin. Und deswegen fällt es auch so schwer, um Verzeihung zu bitten. Wir wollen nicht wirklich. Jetzt die Frage, ist die Bestandsaufnahme, was machen wir jetzt damit? Kann man dagegen was tun? Und ich glaube, ja, kann man, nämlich genau das, was Jesus einige Sätze vorher zu den Menschen gesagt hat, die genau die gleichen Fragen hatten. Er sagt und lädt sie ein, beschäftigt euch damit, wer ich wirklich bin. Schaut euch in der Bibel an, was über mich gesagt wird. Wie werde ich dort beschrieben? Als Herr Davids und als Sohn Davids, als Messias, als Retter, als total glaubwürdig. Das Neue Testament spricht davon, wie sehr Jesus sich mit den Armen und Schwachen und den Weinenden und den Hungrigen und den Durstigen identifiziert hat. Nicht nur emotional. So sehr, dass er als König, als Sohn Gottes in einer Krippe geboren wurde, in einem geliehenen Stall, begraben in einem geliehenen Grab, zwischendurch heimatlos. Er war nackt, er hatte am Kreuz keinen Cent mehr in der Tasche, weil er keine Tasche mehr hatte. Er war hungrig, er war durstig, er war einsam und er war schwach. Und er hat die Kontrolle aufgegeben für uns. Diese arme Witwe zeigt in ihrem Verhalten direkt auf Jesus. Und Jesus sagt, wenn ihr sie seht, dann seht ihr mich. Völlig unabhängig davon, zu welcher Zeit oder in welcher Kultur jemand die Bibel aufschlägt und Markus 12 liest von dieser armen Witwe. Völlig unabhängig davon, wie es uns geht. Nicht wegen der Höhe ihrer Spende ist sie berühmt geworden und hat Jesus sie hier erwähnt, sondern wegen ihrer Bereitschaft, sich Gott komplett anzuvertrauen und hinzugeben und dabei nicht enttäuscht zu werden. Und damit war sie ein Bild, ein Hinweis auf Jesus selbst, den Sohn Gottes, der zum Sohn Davids, der Sohn Gottes, der arm geworden ist zum Sohn Davids. Gott, der Mensch geworden ist, um sich für andere hinzugeben. Er hat wirklich die Kontrolle aufgegeben. Komplett. Und Jesus verlangt von uns nicht, Gott zu vertrauen, um für ihn die Kontrolle aufzugeben. Jesus lädt uns ein, einem Gott zu vertrauen, der für uns die Kontrolle aufgegeben hat. Jesus lädt uns nicht ein, für Gott die Kontrolle aufzugeben, sondern Jesus lädt uns ein, einem Gott zu vertrauen, der für uns die Kontrolle aufgegeben hat. Das ist so krass, das ist so einmalig. Er hat wirklich für uns gelitten. Er hat wirklich für uns alles losgelassen. Er ist wirklich für uns arm geworden. Das ist die Basis davon, ihm zu vertrauen. Ich komme zum Schluss. Mich hat das erinnert an den französischen Hochseilartisten Charles Blondin. Von dem habe ich vor einigen Jahren mal was gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Charles Blondin hat im Juni 1859 die Niagara-Fälle auf einem Drahtseil als erster überlaufen. War ein französischer Hochseilartist. Und er hat in diesem Sommer 1856 hat es enorm gesteigert. Zuerst ist er mit einer Balancestange rübergegangen, dann ist er ohne Stange gegangen, dann hat er sich auf das Seil gesetzt, dann hat er sich gelegt, dann irgendwann ist er mit Stelzen dort rübergegangen. Er ist völlig verrückt. Irgendwann ist er mit verbundenen Augen darüber gegangen und jedes Mal kamen unglaublich viele Leute zu den Niagara-Fällen. Irgendwann hat er mit einem Schubkarren ist er in die Mitte gefahren, darauf war ein kleiner Ofen und er hat sich dort ein Omelett gebacken und hat dieses Omelett gegessen. Und es kamen immer mehr Menschen. Dann hat er das mit einem Fahrrad überquert. Also man dachte, der treibt es total auf die Spitze. Er hat Kopfstände gemacht, er hat Saltos gemacht. Ich habe das im Internet jetzt nochmal nachgeguckt, das ist echt unglaublich. Es wurde immer abenteuerlicher. Und für das Ende des Sommers 1856 hat er dann was ganz Spektakuläres angekündigt. Er wollte einen anderen Menschen auf seinem Rücken über dieses Seil bringen. Und Schätzungen gehen davon aus, dass ungefähr 100.000 Leute kamen, um sich das anzugucken. Am Anfang kamen die Leute, um ihn fallen zu sehen. Und dann kamen die Leute, weil sie wussten, wow, der hat's drauf. Die Schwierigkeit war, jemanden zu finden, der bereit war, sich auf seinen Rücken zu setzen und sich tragen zu lassen. Und es wurde $1,000 versprochen, 1856, war das eine Menge Geld. Und dann haben sich einige Männer beworben, die nicht zu schwer und nicht zu groß und nicht zu zappelig waren. Und diese Männer hat Blondin dann genommen, hat sie an den Rand geführt zu dem Seil und hat gesagt, so, ich zeige euch jetzt, dass ich es wirklich kann. Und er hat einen Sack auf den Rücken genommen und ist nochmal hin und her gelaufen und hat alles dafür getan, ihnen zu zeigen, vertraut mir. Und dann ist er von Mann zu Mann gegangen und hat allen die Frage gestellt, glaubst du ohne Zweifel, dass ich es schaffen kann? Und einer nach dem anderen hat gesagt, ohne Zweifel, du kannst das. Dann hat er wieder vorne angefangen in der Reihe und hat gesagt, vertraust du mir, gehst du mit mir? Und er ist gegangen. Du und alle sind gegangen. Keiner ist da geblieben und wollte getragen werden. Merkt ihr, Zweifel braucht in den meisten Momenten nicht Argumente. Zweifel ist kein intellektuelles Problem. Die Frage ist, vertrauen wir uns demjenigen an? Sind wir bereit, jemandem unser Leben anzuvertrauen? Die Geschichte ist dann so weitergegangen, dass Blondin zu seinem Manager gesagt hat, hier sind 100.000 Leute, die sind gekommen, um genau das zu sehen, was wir versprochen haben. Du bist derjenige, der auf meinen Rücken muss. Und Harry, so hieß der Manager, hatte Todesangst, hat dann eingewilligt. Und es wird berichtet, es gibt dann, gehen die Berichte ein bisschen auseinander. Bei den ersten paar hundert Metern waren noch so Stabilisierungsseile, damit das Seil nicht zu sehr geschwankt hat. In der Mitte gab es die dann nicht mehr. Und Harry in Todesangst, wahrscheinlich mit voller Buchse, auf halber Strecke hat das Seil derart angefangen zu schaukeln. Und was der Manager gemacht hat, war, er hat versucht, gegen zu balancieren. Ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal mit jemandem Motorrad gefahren bin, ich habe mich immer in die falsche Richtung gelehnt. Und das hat es noch viel schlimmer gemacht. Und Zeitungen berichten davon, es gab den Moment, wo jeder gedacht hat, jetzt fallen sie. Und es wird berichtet, niemand hat es gehört, weil die Niagara-Fälle auch ziemlich laut sind. Auf halber Strecke hat Blondin wohl zu seinem Manager gesagt, bis wir hier rüber sind, musst du mit mir eins werden. Du musst ein Teil von mir werden. Gedanke, Körper, Seele, wenn ich schwinge, musst du dich total auf mich verlassen und mitschwingen. Versuch nicht, dich selbst auszubalancieren. Wenn du das tust, stürzen wir beide ab. Wenn du versuchst, dich selbst zu retten, stürzen wir ab. Egal wie. Verlass dich auf mich. Und das ist das, was diese Witwe erlebt hat. Jesus sagt, verlass dich auf mich. Vertrau mir. Im Unterschied zu Blondin kann Jesus nicht abstürzen. Schaukel mit mir. Ich bring dich sicher auf die andere Seite. Und wenn wir das glauben, ihm vertrauen, ihm die Kontrolle geben, dann hat das automatisch Auswirkungen auf mein Leben und. Mein Leben und meine Finanzen, mein Leben und meine Sexualität, mein Leben und meine Zeit, mein Leben und meine Prioritäten, mein Leben und meine Sorgen, mein Leben und meine Zweifel, mein Leben und meine Versagen. Es ist nämlich eigentlich sein Leben. Ich möchte beten. Vater, die Einladung, die du aussprichst, ist einmalig und unglaublich. Und es fällt uns gerade hier in Deutschland so schwer, die Kontrolle aufzugeben und dieser Einladung zu folgen. Und wir haben Zweifel und es klingt so bescheuert, an dich zu glauben. Aber es gibt keine Alternative. Herr, bitte mach uns zu Menschen wie diese Witwe, die dir einfach vertraut hat. Die mit dir in der Mitte vom Seil hin und her geschwungen ist und wusste, mir kann nichts passieren in der Gegenwart des lebendigen Gottes, der seinen Sohn geschickt hat, um mich hier rüber zu führen. Herr, bitte gib uns das, was wir brauchen. Manche Argumente, manche Gefühle, Dinge, die wir sehen, Zeugnisse von anderen, die mit dir leben. Aber schenk uns den Vertrauen auf dich als Retter und Messias. Amen.